On Air, das neue Podcast-Format des RSB. Die launische Wochenshow mit Rückblick und Ausblick, vor allem aber aktuellen Infos als Anregungen und Hinweisen zu Angeboten für dich und deinen Verein.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute geht es um ein dankbares und quasi zukunftsträchtiges Thema, und zwar um die Kinder- und Jugendförderung. Die Wackersur GmbH hat vor nicht allzu langer Zeit erstmals Vereine dazu aufgerufen, sich mit ihrem Vereinsprojekt zu melden. Am Ende durften sich 10 Vereine über je 1.000 Euro für ihre Jugendkasse freuen. Wer Wackersur ist, um welche Projekte es sich dabei handelte, wofür das Geld am Ende ausgegeben wurde und ob es sich dabei um eine Eintagsfliege handelte oder wir auch in den nächsten Jahren dafür werben dürfen, das erfahren wir jetzt und wie immer in unserem Podcast auf einem persönlichen Weg. Via Zoom ist mir zugeschaltet Frau Maybrit Schaper, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit. Maybrit, herzlich willkommen.
Ja, vielen lieben Dank und hallo zurück. Ich freue mich sehr, dass wir miteinander darüber sprechen können.
Schön, dass das geklappt hat. Maybrit, bitte nimm uns mit. Wer bist du? Wer oder was ist Wackersur? Und was habt ihr euch für unsere Vereine ausgedacht und warum eigentlich? Bitte, it's your stage.
Ja, sehr gerne. Also kurz mich vorgestellt, ich bin Maybrit. Ich arbeite für die Wackersur und bin im Marketing zuständig. Wir von der Wackersur betreiben ein Online-Portal für Ferienunterkünfte. Das heißt, bei uns können private Menschen, die gerne Urlaub machen möchten, in ganz Europa ihre Ferienunterkunft buchen. Und ja, was hat das Ganze mit einer Jugendförderung zu tun? Ich muss ein bisschen ausholen. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel. Wir haben.
Ich glaube, das ist wichtig.
Die Jugendförderung gehört zu unserem sozialen Engagement. Das beinhaltet, dass wir tatsächlich ein Stipendium noch haben und eben die Jugendförderung. Die Jugendförderung ist am jüngsten. Und 2019 haben wir eben unser Stipendium ins Leben gerufen. Da hatten wir noch nichts mit der Pandemie zu tun. Das war ein kleines Stipendium, damals 5 × 1.000 Euro für Studierende, die ein Auslandssemester. Wir finden schon, dass in Europa erleben und Europa bereisen, junge Menschen dazu zu animieren, Europa zu entdecken, andere Kulturen kennenzulernen, andere Sprachen zu sprechen. Das hat sehr wohl mit unserem Kerngeschäft zu tun. Und wenn wir schon ein soziales Engagement zeigen, dachten wir, das wäre ja ein hausgemachtes und gutes Format.
Hausgemacht ist gut. Und ich glaube auch, das passt sehr gut bei euch.
Ja, wir wollten nicht einfach nur eine Dienstleistung kaufen. Das kann man sehr wohl machen als Unternehmen. Man kann gerne 5.000 Euro in die Hand nehmen und sagen, gut, wir spenden das einfach. Wir waren und sind an den Menschen interessiert. Manchmal ergibt sich auch durch so einen Kontakt eben eine Zusammenarbeit, indem man sagt, okay, du kannst auch ein Praktikum bei uns machen. Auch das ist für uns natürlich interessant. Studierende Menschen, das sind eben die, die noch ihre Zukunft vor sich haben, die mit vollem Engagement Dinge tun wollen, machen wollen und gute Ideen haben. Und das ist natürlich auch für uns interessant. Die Pandemie kam dazwischen und wir hatten schon viel Kontakt mit Studierenden. Wir hatten auch schon Ausgewählte, die das Stipendium bekommen sollen, und die standen sehr desperat da und sagten, wir können nicht mehr los. Wir dürfen gar nicht mehr ausreisen. Teilweise waren schon auch Studierende unterwegs und saßen dann fest in Spanien. Das waren echt Geschichten, die auch unter die Haut gegangen sind, und wir haben da wirklich mitgefiebert und ja, konnten aber trotzdem 5 Stipendien vergeben und haben das auch durchgezogen und hatten unglaublich nette Kontakte, haben aber auf dem Weg uns auch ein bisschen mit der Situation von den Studierenden beschäftigen müssen. Was ist eigentlich los damals? Und wir sind eben in der Nähe am Gänsemarkt auf dem Weg zur Arbeit, waren dann auch schon die Demos gewesen von Studierenden, damit man aufmerksam gemacht hat auf deren Situation. Ja, viele Studierende mussten ihr Studium aufgeben, weil einfach die Finanzen nicht mehr gestimmt haben. Und dann stehen wir da und sagen, okay, wir haben unser soziales Engagement, wir haben ein bisschen Geld in der Hand, was können wir denn eigentlich mehr machen? Also wir waren in der glücklichen Situation, als Unternehmen sagen zu können, unser Standbein in Dänemark hat gemacht, dass wir nicht wie andere vielleicht deutsche Unternehmen, die sofort getroffen waren von dem Beherbergungsverbot, uns ging es gut. Wir haben trotzdem Buchungen durchführen können, weil viele Dänen in Dänemark ein Ferienhaus gemietet haben, um mit ihrer Familie eben diesen Lockdown in einem Ferienhaus zu verbringen. Und dann muss man tatsächlich auch sehen, okay, wenn wir die Möglichkeit haben, was können wir denn tun? Und unser Gedanke war damals zu sagen, okay, wir haben verstanden, ihr könnt momentan nicht ins Ausland gehen. Das können wir, dem können wir euch auch nicht zuraten. Keiner wusste, wie die Situation ist. Sie war wirklich nicht schön. Und ja, es gibt viele Studierende, die sich ehrenamtlich engagieren. Es gab schnell Initiativen und Projekte, die gesagt haben, wir könnten auch für ältere Leute einkaufen gehen. Auch das haben viele Studierende gemacht. Und diese Loyalität von jungen Menschen gegenüber einer vulnerablen Teil unserer Gesellschaft, das geht mir immer noch unter die Haut. Ich kriege da immer noch Gänsehaut, wenn ich darüber rede, weil mir einfach auch noch die Geschichten, die Gespräche, die Telefonate, wir haben uns ja nicht gesehen, aber wir haben miteinander gesprochen, geschrieben, geht mir immer noch unter die Haut. Und dann haben wir gesagt, gut, wir erweitern unsere Jugendförderung für 2020 und Studierende, die sich ehrenamtlich engagieren, die nehmen wir damit rein. Und wenn man sich dann weiter damit beschäftigt, was sind denn eigentlich so die Herausforderungen von Ehrenämtlern und wer hat eigentlich mit Ehrenämtlern zu tun? Da waren dann Studierende, die haben sich beworben, haben gesagt, ja, ich leite schon seit meiner Jugendzeit leite ich eben, wie du es eben auch schon angesprochen hattest, einen kleinen Fußballverein, so eine Gruppe und so weiter und so fort. Und so kommt man von Hündchen zu Stöckchen. Und dann haben wir festgestellt, ja, das ist eigentlich auch schon eine Sache für sich, dieses Ehrenamt und sich mit Vereinen zu beschäftigen. Und die Studierenden, ja, so ab 18, die konnten sich selber bewerben um ein Teilstipendium bei uns bei dem Scholarship. Aber was können wir für die Vereine tun? Was können wir für jemanden tun, der sich ehrenamtlich engagiert, aber er braucht für seinen Verein, nicht für sich, einen kleinen Betrag? Unkompliziert, unbürokratisch. Und so ist es eben gekommen, dass wir die Jugendförderung ins Leben gerufen haben. Das war Anfang 2020. Das musste dann relativ schnell gehen. Unsere Bewerbungsfrist ging damals auch, so wie jedes Jahr, bis zum 31.05. Und das war ein Riesenerfolg. Also wir haben eine Mail rausgeschickt, haben Vereine angeschrieben, haben Verbände angeschrieben. Und wie gesagt, also wir hier im Kerngeschäft, wir kümmern uns eigentlich um die, ja, Buchungen von Touristen, das klar, aber da kamen dann mal eben 500 Bewerbungen. Also das war Wahnsinn und alles zu sichten und durchzugucken und diese tollen Projekte, die Ideen, die da draußen sind, trotz der Pandemie. Also man muss sich ja vorstellen, 2020 war das, und das werdet ihr ja auch wissen im Sportbund, es war kaum möglich, überhaupt draußen zu sein, die Kinder zu treffen, mit ihnen Sport zu machen. Aber es waren trotzdem viele Ideen da und auch die Zuversicht und der Glaube und die Hoffnung, das wird wieder so kommen. Wir halten fest an dem, was wir machen. Einige von den Schachclubs haben sich Online-Trainings überlegt. Das habe ich selber auch mitbekommen. Ich bin ja Mutter von 4 Kindern. Eins meiner Kinder spielt Schach. Das war toll. Das war mit Herausforderungen. Manchmal hatte man dann von der Stunde vielleicht nur 30 Minuten, weil technische Herausforderungen da waren, ne?
Klar,
Wie gehen
Mathe,
die
ja.
Kinder mit dem Computer um und so?
Ja.
Aber wie gesagt, alles halt eben, weil diese ehrenamtlich tätigen Menschen daran geglaubt haben und zuversichtlich waren, das wird besser und solange halten wir das Gerüst am Leben. Ja, das ging relativ schnell, dass wir uns dann gesagt haben, okay, da ist tatsächlich ein Bedarf. Wir können natürlich nicht als Unternehmen allen gerecht werden. Und das hat uns auch ein bisschen wehgetan, dass wir nicht allen sagen konnten, wir geben euch jetzt das Geld. 10 haben wir ausgewählt und ja, müssen sagen, der Bedarf ist sehr groß. Wir sprechen mit vielen Leuten, viele rufen an und fragen und erzählen dann dabei. Ja, es begeistert uns sehr und es ist ein Herzensprojekt geworden.
War das von Anfang an die Summe, die ihr zur Verfügung stellen konntet, also 10.000, oder hat sich das irgendwann herauskristallisiert, so dass das für euch der gangbare Weg wäre?
Ja, im Endeffekt ist das natürlich etwas, wo wir mit unserer Finanzabteilung sprechen mussten und haben da schon auch ein bisschen gekratzt, dass das möglich ist, haben aber auch angetragen, welche Möglichkeiten wir sehen. Und ich glaube tatsächlich an Company Karma. Da mache ich jetzt ein bisschen Werbung, dass vielleicht auch andere Lust haben, auf diese Idee zu kommen. Ja, was auch immer sie geben können, in eben Kinder und Jugendliche zu investieren. ich glaube, das, was man geben kann, das kommt zurück. Nicht eins zu eins vielleicht von demjenigen, aber ich glaube, das Karma-Prinzip, das funktioniert. Und wir haben das hier viel diskutiert. Das ist natürlich schon auch eine Summe. Insgesamt sind es jetzt 20.000 €, die wir jährlich zur Verfügung stellen. Das ist unser soziales Engagement. Von daher bin ich da echt glücklich mit. Wie gesagt, wir haben bei einem kleinen Stipendium angefangen von 5.000 € und haben das halt eben doch sehr ausgeweitet. Aber wie gesagt, der Bedarf ist da. Das können wir sehen und die Rückmeldungen, die sind so positiv, dass es uns bestärkt darin, dass wir das so weitermachen wollen. Das definiert unser soziales Engagement.
Ja, vielen Dank dafür. Ich glaube schon, dass ihr auch da eine Vorbildrolle einnehmt und dass andere Unternehmen durchaus sich da eine Scheibe abschneiden können und das für sich als Inspiration nehmen sollten und können und dürfen. Klar. Ja, dann an dich die Frage, wenn ihr jetzt vor 2 Jahren angefangen habt, also quasi im ersten Corona-Jahr, für wie lange habt ihr es denn geplant? Endet das jetzt nächstes Jahr oder mit dieser Ausgabe? Wie habt ihr euch das
Es
gedacht?
endet nicht dieses Jahr und das wird auch im nächsten Jahr so weitergehen. Es ist fest mit eingeplant mittlerweile, also nach der Jugendförderung, vor der Jugendförderung. Und wir haben jetzt schon im Endeffekt für das dritte Quartal unsere Vorbereitung zum nächsten Jahr. Also wir sind jetzt mitten in unserer Bewerbungsphase, die geht noch bis zum 31.05. Bewerbt euch also gerne. Und ja, das ist ein fester Bestandteil von uns. Also da ist jetzt nicht irgendwie geplant, mit diesem Jahr hört es auf und dann werden wir uns was anderes überlegen, sondern wie gesagt, wir haben uns darauf beschlossen, dass das unser soziales Engagement sein soll. Und wir hoffen natürlich, dass wir es weiter in dieser Größe so halten können. Also oder ganz im Gegenteil, dass wir da vielleicht noch andere
Schippe
Möglichkeiten
drauflegen.
sehen.
Ja, okay. Ja, mal gucken. Wenn es soweit ist, kannst du ja berichten.
Ja, genau. Also wir fördern. Wenn es jetzt um die Wackersohl-Jugendförderung 2022 geht, fördern wir aus dem Bereich Sport und Bildung, Soziales, und Kultur. Das sind die Projekte, also Vereine, die sich in diesen Bereichen engagieren und aktiv sind. Für Kinder und Jugendliche haben die Möglichkeit, sich zu bewerben. Und wir haben jetzt gerade eben Gespräche geführt mit einem etwas größeren Verein, der Erste Hilfe für Kinder macht. Und da sehen wir tatsächlich, und das sind so kleine Beispiele, es ist ein relativ großer Verein und wir haben dann gesagt, okay, wir können es nicht berücksichtigen in unserer Jugendförderung, aber vielleicht können wir eine andere Zusammenarbeit finden.
Wer darf sich denn bei euch bewerben?
Uns ist es schon auch wichtig, dass wir die kleinen Vereine wertschätzen und denen vielleicht diese 1.000 € geben, weil wir wissen schon, 1.000 € ist vielleicht für einen sehr großen Verein, für einen Verband ist es vielleicht nicht unbedingt so ausschlaggebend, aber für einen kleinen Verein, einen kleinen Sportverein kann das tatsächlich die Welt ausmachen. Wenn man da an die Kinder und Jugendlichen denkt, da kann das so hilfreich sein, einfach mal diese 1.000 € zu haben, um ein Projekt umzusetzen, wo man, ja, braucht es Trikots, braucht es ein neues Tor, braucht es irgendetwas, wo man beim Verein erstmal einen Antrag stellen muss und dann muss man gucken, wie viele Anträge sind eigentlich schon gelaufen, wo geht das ganze Geld hin und ist das noch möglich? Und das wollten wir so behalten. Also von daher, es gibt auch noch andere Sachen, die wir interessant finden, aber die würden wir nicht in der Jugendförderung dann berücksichtigen können, weil wir wollen, dass die kleinen Vereine sich bei uns bewerben können.
Dann hast du eben gerade ja schon gesagt im Prinzip, welche Auswahlkriterien ihr habt und auch ein paar Beispiele von Vereinen, die sich bei euch gemeldet haben. Maybrit, wie sieht das denn aus mit den Projekten? Also müssen es bestehende Projekte sein, laufende Projekte oder können es auch Ideen sein, mit denen sich Vereine bei euch bewerben?
Ja, es sind bestehende Projekte. Es sind Projekte, die schon im Aufbau sind. Teilweise waren es natürlich, wurde der Betrag genutzt als Teilleistung für ein ganzes Projekt. Und
Wofür darf denn das Geld ausgegeben werden, wenn wir schon dabei sind?
für alles, was im gemeinnützigen Sinne Kinder und Jugendlichen zugutekommt. Die Vereine sind sehr gut darin, das zu beschreiben. Die haben sehr gut verstanden im Endeffekt, worum es geht. Also wenn wir uns die Bewerbung angucken, kann ich nur zurückgeben an die Bewerbung, die wir bekommen. Die sind toll. Sie beschreiben sehr gut, worum es geht. Es handelt sich viel um Integration, Inklusion. Das, ja, die Bandbreite ist so groß und manchmal bin ich auch überrascht, was es alles gibt und denke, Wahnsinn, das kriege ich so nicht mit, weil es nicht mein Privatleben und mein Berufsleben in dem Sinne tangiert. Aber ich werde darauf aufmerksam gemacht, weil ich eben diese Bewerbung durchlese. Und es sind bestehende Projekte und eben Projekte, die schon in der Mache sind. Wir hatten beispielsweise vom Bremer Mädchenhaus eine Bewerbung gehabt, wo wir auch das Geld gewährt haben. Die haben es genutzt, um die Einrichtung eines Snötzelraums zu gestalten. Beispielsweise
eines was?
Eines Snötzelraums. Das ist ein Rückzugsraum, ein Raum, wo man eben sich zurückziehen kann und eben ja den Schutz, den man braucht, bekommt. Und dieser muss natürlich auch dementsprechend eingerichtet sein. Also gibt es eine Entspannungsecke und all diese ganzen Sachen. Und dafür waren dann die 1000 Euro gut, um eben schnell und unbürokratisch dafür zu sorgen, dass dieser Raum noch weiter schön gemacht wird für die Mädchen, die dort eben Schutz suchen und brauchen. Ein anderer Verein hatte geplant, mit seinen Kindern nach Portugal zu fahren, an einem Turnier teilzunehmen. Und auch das haben wir gewährt, weil eben beschrieben wurde, inwiefern das im gemeinnützigen Sinne den Kindern und Jugendlichen zugutekommt. Also du weißt es wahrscheinlich besser als ich, aber es gibt bei den Kindern viele Turniere, die stattfinden, wo teilweise aus vielen Ländern die Kinder zusammenkommen, beim Fußball, beim Handball, eben ja, so kleine Mini-WMs. Und die Vereine bewerben sich sehr gerne. Und wenn man dann teilnehmen kann, weil die Nachfrage ist sehr groß, dann kommt ja das Organisatorische. Also erstmal müssen die Teilnahmekosten gedeckt sein. Dann muss gedeckt sein, dass man auch dorthin kommt. Dann muss gedeckt sein, dass man auch dort unterkommt. Und bei Kindern ist es häufig so, dass auch die Eltern mit dabei sein wollen, wenn sie das können. Nicht alle Eltern können das. Nicht alle Eltern haben einfach mal so 100 Euro Teilnahmegebühren irgendwo rumliegen. Und auch dafür, finde ich, ist es schön, 1000 Euro geben zu können, weil das wichtig ist, dass die Kinder solche Erfahrungen machen. Es ist wichtig, dass sie andere Kinder kennenlernen. Es ist wichtig, dass sie wissen, dass sie ein Teil eines Ganzen sein können und nicht aufgrund ihres sozialen Status eben nicht an solchen Sachen teilnehmen zu können. Das ist extrem wichtig für unsere Gesellschaft, dass Kinder solche Erfahrungen machen dürfen.
Absolut. Ja,
genau. Das sind so die Sachen. Wir haben dann noch einen Kletterpark für den Alpinen Verein hier in Hamburg. Das glaubt man gar nicht, dass ein Alpinen Verein in Hamburg ist, aber den gibt es. Und die klettern natürlich dann eher an Kletterwänden als direkt, um zu trainieren. Und auch da konnten wir unterstützen. Und das macht einfach auch Freude zu sehen, dass, ja, dass die Jugendlichen sich so freuen darüber. Ja.
Das ist ja schon eine starke Bandbreite, die du gerade beschrieben hast. Und das ist total schön. Und vielleicht fühlt sich der ein oder andere dadurch jetzt auch schon angeregt. Vorhin hattest du, glaube ich, auch schon erwähnt, dass natürlich auch Trikotsätze oder also die Ausrüstung ein Punkt sein könnte. Wie sieht's aus mit Vereinsheimen oder der Ausgestaltung wie Bänken oder was auch immer?
Definitiv. Das sind all diese Sachen, die zur Ausrüstung mit dazugehören. Und das meine ich eben mit unbürokratisch. Sofern wir eine Beschreibung bekommen, dass das Geld genutzt wird für das gemeinnützige Interesse von Kindern und Jugendlichen, bewerten wir nicht, ob es Sinn macht, eine Bank neu zu kaufen oder ein Tor. Das ist etwas, woran wir glauben, dass das richtig ist. Ein Verein, der eben diese Sportaktivitäten anbietet, die brauchen natürlich eine gute Ausrüstung. Und das geht auch kaputt, wenn viele Kinder über viele Jahre daran turnen oder das benutzen. Und wie gesagt, viele Vereine können das nicht einfach so mal eben finanzieren. Ja, die haben auch die Männersparte, die Frauensparte. All diese ganzen Sparten fragen bei dem Verein an, können wir auch ein bisschen Geld haben, weil das ist mal wieder kaputt gegangen oder so. Und ich denke, wenn man das unbürokratisch für die Kinder und Jugendlichen hinbekommt, dann sind viele sehr dankbar.
Definitiv. Maybrit, in euren Bewerbungsunterlagen darf man ja angeben, welche Summe man beantragt. Jetzt kann es ja sein, dass ein Verein gar nicht die 1000 Euro ausschöpft. Was macht ihr denn dann mit der Restsumme? Weil ihr habt ja 10.000 Euro zur Verfügung, richtig?
Ja, richtig, genau. Wenn man sich 2021 anschaut, Fördermittelempfänger, da sieht man, dass wir im Endeffekt die Förderung an 11 Vereine gegeben haben. Das heißt, viele Vereine waren so ehrlich zu sagen, unser Projekt kostet nur 800 Euro und haben dann auch wirklich nur die 800 Euro beantragt. Ja, das Geld haben wir dann so verteilt, dass es aufging und wir eben noch ein weiteres Projekt mit reingenommen haben und gefördert haben. Also das Geld ist tatsächlich dann für die Jugendförderung auch gedacht, ja.
Ach, schön. Muss man das Geld eigentlich zurückbezahlen, wenn man nicht alles aufbraucht, was man eingangs veranschlagt hat?
Nein, ich denke, wir sind uns alle darüber einig und wissen das auch, dass, sagen wir mal, man bewirbt sich um diese 1000 Euro und das Projekt hat 700 Euro gekostet, dass die 300 Euro sicherlich nicht vergebens sind. Es wird immer etwas geben. Und ja, wir hatten es auch schon gehabt, dass eine Reporterin sagte, ja, was sollen denn die Leute mit 1000 Euro? Das ist doch nichts. Ja, das mag so sein. Das kann man immer so sehen. Das Glas halb voll, halb leer. Aber wie gesagt, bei vielen Vereinen macht es die Welt einfacher, wenn man 1000 Euro hat und sagen kann, wisst ihr was? Das machen wir jetzt. Das klappt. Wir fahren jetzt los in den Baumarkt und holen irgendetwas, um etwas zu reparieren. Also selbst das ist in Ordnung, von den restlichen 300 Euro zu sagen, guck mal, ne, das ist ziemlich gefährlich für die Kinder, wir reparieren das jetzt.
Ja, man, dann könnte man immer darüber diskutieren, ob man sich überhaupt engagiert. Und ich
Richtig,
finde es toll, dass ihr euch
genau.
engagiert, dass ihr den Vereinen eine Möglichkeit gibt, dass sie Sachen entweder refinanzieren oder jetzt finanzieren können und ihre Jugendarbeit gestalten können. Also, danke.
Sehr gerne, ja, das macht Freude.
Ist auch ein dankbares Thema,
Finde
ne?
ich auch, ja.
Deswegen, ich freue mich sehr, dass wir beide uns jetzt austauschen konnten. Und dass wir die Vereine so ein bisschen mitnehmen können durch diese Folge und dass sich der ein oder andere dadurch angesprochen fühlt. Wie zeigt man denn auf? Also letzten Endes hat sich das ja fast erledigt, diese Frage, weil du sagst ja auch, dass das Geld beim Verein bleibt. Sofern ihr euch dazu entschlossen habt, den Verein zu unterstützen mit seinem Projekt, bekommt er ja dieses Geld, was er beantragt hat. Und dann braucht ihr ja eigentlich auch keine Unterlagen wie irgendwelche Rechnungen oder Bons oder was auch immer, sondern das wahrscheinlich, wenn man nett ist als Verein, spiegelt man das zurück, aber es ist nicht etwas, was ihr auf jeden Fall einfordert.
Ja, nein, das fordern wir nicht ein. Es ist so, dass wir schon interessiert daran sind, die Geschichte zu begleiten. Also wir haben von allen Fotos bekommen, wir durften von allen die Geschichte auf unserer Seite posten und wir haben jetzt gerade mit einem der Vereine gesprochen. Die haben nämlich so ein Mitternachtsbasketball, dass wir die auch mal besuchen wollen. Also in diesem Jahr kann das wieder stattfinden. Und auch da wollen wir natürlich gerne den Kontakt halten und einfach mal hören, was ist daraus geworden. Aber nicht als Observation, sondern einfach, weil es für uns auch schöne Geschichten sind. Und darüber wollen wir natürlich auch gerne erzählen auf unserer Facebook-Seite. Das wäre natürlich toll, wenn wir das machen könnten, dass wir das fotomäßig begleiten oder auch gerne mal vorbeikommen. Auch das ja, kann sich ja gerne ergeben, wenn das in der Region ist, zum Beispiel.
Ja, ich kann nur noch mal danke sagen. Also ich meine, ihr seid ein skandinavisches Unternehmen. Du persönlich bist ja jetzt in Hamburg,
Ja.
aber dass ihr tatsächlich jeden Verein ansprecht in ganz Deutschland und nicht nur in Hamburg, ja, das ist eine ganz tolle Geschichte und da können sich die Vereine auf jeden Fall dankbar schätzen.
Ja, genau. Und wir sagen danke für das tolle Engagement, was viele zeigen.
Darf man sich eigentlich, wenn man sich bei euch beworben hat und den Zuschlag bekommen hat, darf man sich nochmal bewerben?
Das darf man natürlich. Wir müssen so ehrlich sein, dass wir unter den Umständen, dass es um das gleiche Projekt geht, eventuell dann sagen würden, bei den vielen Bewerbungen, die wir haben, schauen wir, dass wir es fair verteilen. Das schon.
Das kann ich
Und
mir
das.
vorstellen, bei 500.
Ja, und ich glaube, das wird dieses Jahr noch ein bisschen mehr, habe ich so im Gefühl, weil wir haben schon sehr viele Bewerbungen bekommen.
Okay.
Ja.
Und dürfte man sich theoretisch dann eigentlich auch mehrfach bewerben in einem Bewerbungszeitraum, weil man vielleicht mehrere Sparten im Verein hat oder mehrere Projekte sogar auch in einem Jugendbereich?
Also, wenn man sich als Verein bewirbt, dann würden wir es natürlich dem Verein zur Verfügung stellen. Ist es aber eine bestimmte Sparte, die ein bestimmtes Projekt vorstellt, das kann ja variieren. Und wir würden eine Relevanz sehen, dieses zu fördern, weil es einfach so besonders ist. Dann können sich natürlich verschiedene Sparten bewerben. Deshalb haben wir Vereine angeschrieben, weil wir wissen, dass es verschiedene Sparten gibt. Es gibt Handball. Und es gibt Rhönrad und es gibt Schwimmen. Und alle haben verschiedene Bedürfnisse. Und alle haben sicherlich auch eine Relevanz innerhalb der Kinder- und Jugendförderung.
Gut. Dann die Frage, du hattest vorhin ja schon mal den Bewerbungszeitraum angesprochen, beziehungsweise das Ende. Das ist also jährlich immer der
Ja.
gleiche Zeitpunkt, ja. Das heißt, kannst du noch mal ganz kurz sagen, von wann bis wann ist der Bewerbungszeitraum?
Genau, der 1.1. im Jahr, also bis inklusive 31.5.
Okay, was macht ihr mit den Bewerbungen, die sich dann am 1.6. bei euch melden?
Die müssten wir tatsächlich zur Seite schieben und bitten, sich für den 1.1. im Folgejahr zu bewerben. Von daher gerne bis zum 31.5. 23:58 Uhr abgeschickt haben.
Das heißt, es fällt tatsächlich bei euch der Hammer, ja? Also wenn die Bewerbung am 1.6. bei euch eingeht, dann wird sie nicht mehr berücksichtigt.
Nein, dann wird sie nicht berücksichtigt. Wir haben schon häufig das gehabt, dass wir vorher miteinander telefoniert haben. Und bei einer Bewerberin haben wir es tatsächlich so gemacht, dass wir gesagt haben, okay, wir haben schon so viel miteinander vorher gesprochen und dann gab es technische Probleme. Und ja, bei den Stipendien ist es auch so, dass die Studierenden oder die Bewerberinnen dann wie sagt man, oh, mir fehlt das Wort gerade, aber
Eine
von
Hausarbeit.
ihrem Professor eben eine
Ah, okay, eine Beurteilung.
Einschätzung, Beurteilung, Entschuldigung, ja genau, das Wort ist mir, also eine Beurteilung der Lehrkraft eben braucht oder des zuständigen Professors, Professorin. Und wenn das nicht vorliegt und man alles abgeben will als zusammen, dann war das eben in diesem einen Fall, war das schwierig und da haben wir schon eine Ausnahme gemacht. Genau, aber da hatten wir viel miteinander vorher telefoniert.
Okay, und das ist der Punkt tatsächlich, dass man nicht erst an dem Tag sich bewirbt, also am 1.6., sondern wenn man vorher schon mit euch Kontakt hatte, dann könnte man Glück haben, dass man noch in die Gunst kommt.
Genau.
Auf welchem Wege bewirbt man sich, beziehungsweise nimmt man an eurer Förderaktion teil?
Ausschließlich online. Wir haben auf unserer Seite die E-Mail-Adresse angegeben, unter der wir dann die Bewerbung entgegennehmen. Dort ist auch das Antragsformular und dort wird auch beschrieben,
Okay.
was wir alles brauchen, damit wir die Bewerbung berücksichtigen können. Alles zusammen gerne als eine E-Mail im Anhang dann zu uns schicken und somit nehmen wir dann die Bewerbung entgegen und sichten nach dem 31.05. dann alle Bewerbungen. Deshalb ist es auch so wichtig, die Bewerbungsfrist einzuhalten, weil auch wir sind ein Team von 2 Leuten und machen das nicht nebenbei. Aber ja, es ist schon auch so, dass unser Kerngeschäft natürlich weiterläuft und auch das gehört zu unserer Arbeit.
Wie groß darf denn der Anhang sein, den man euch dann dazu schickt? Einige Leute wissen ja immer nicht so genau, ja, ich habe so 5 Megabyte, vielleicht können auch gar nicht so viel schicken.
Ja.
Kriegt ihr dann mehrere E-Mails von dieser einen Bewerbung oder wie läuft das?
Also wir nehmen nur eine E-Mail entgegen und dann gerne alles, nein, also oder ich muss es anders sagen. Die Bewerbung sollte gerne vollständig sein in dem Sinne, so dass alle angeforderten Informationen in einer E-Mail sind. So muss ich es sagen. Sonst, glaube ich, würden wir das alle nicht hinbekommen. Und das funktioniert auch sehr gut. Das muss man wirklich sagen. Am schönsten wäre es natürlich, wenn alles in einem PDF ist. Das funktioniert auch nicht immer. Dann hat man mehrere Anhänge. Das ist auch alles vollkommen in Ordnung. Das kriegen wir auch alles hin.
Okay, sag mal, was gehört dazu?
Es gehört dazu, eben den Antrag zu stellen und eine Beschreibung des Projektes. Und das ist es eigentlich schon gewesen. Also mit dem Antragsformular, da muss man schon alles ausfüllen. Wer ist man? Also man kann als Privatperson das natürlich nicht
Ah, okay.
beantragen, sondern stellvertretend für den Verein oder die Sparte oder die Gruppe. Und da
Ja.
beschreibt man eigentlich schon, wo man herkommt, worum es geht, welcher Sport, ist es überhaupt Sport, ist es Soziales oder Kultur und Bildung. Von daher, ja, da steht schon eine ganze Menge drin. Und dann möchten wir natürlich gerne in einem DIN A4-Blatt etwas über das Projekt erfahren.
Zur Kultur gehört bei euch auch Musik,
Ja,
richtig?
richtig, genau.
Ah, gut. Wer ist denn der Kontakt bei Rückfragen? Wenn man noch Rückfragen haben sollte, an wen könnte man sich wenden bei euch?
Wir haben eine Telefonnummer auf der Seite stehen. Das bedeutet, man kann uns per Telefon erreichen in den Öffnungszeiten zwischen 9 und 15:30 Uhr. Da sind wir zu erreichen telefonisch, aber auch über die E-Mail, die angegeben ist. Und da nehmen wir alle Fragen gerne entgegen. Wir haben auch eine.
Ist das Förderung@wackersohl.de?
Ja, genau. Vielen Dank. Genau.
Also.
Wir haben natürlich auch eine Facebook-Seite, da kann man auch gerne draufschauen und auch da kann man gerne Fragen stellen, wenn man sie nicht bilateral stellen möchte.
Aus deiner Sicht, macht es Sinn, tatsächlich vorher einmal kurz mit euch in Kontakt zu treten oder ist es euch egal? Oder vielleicht ja auch zu viel?
Ja, nee, also ich finde es tatsächlich sehr spannend, wenn Bewerberinnen sich vorher bei uns telefonisch melden. Also wie gesagt, neulich ist durch ein Gespräch am Telefon hat sich einfach ja eine ganz schöne Sache entwickelt und es hilft auf jeden Fall, dass man miteinander sprechen kann. Also einige fragten dann, kann ich das mit reinbringen oder kann das überhaupt, ich weiß jetzt gar nicht, kommen wir dafür in Frage, weil wir machen ja nur das und das, wo ich dann sage, ja klar, das ist doch super. Also viele sind auch schon so, ja, unterschätzen sich selbst mit dem, was sie tun, weil es so selbstverständlich ist. Und genau diese Geschichten, die finden wir spannend wiederum. Von daher finden wir es toll, miteinander zu kommunizieren, weil auch wir dadurch ja neue Ideen bekommen. Und von daher ruft gerne an, ja.
Dann habe ich noch eine Idee. Also euer Kerngeschäft sind ja Häuser, die ihr zur Verfügung stellt. Habt ihr da mal drüber nachgedacht, vielleicht einen Gutschein an Vereine rauszugeben, dass sie bei sich vielleicht um die Ecke, es muss ja noch nicht mal so weit sein, aber halt irgendwie eine Räumlichkeit haben, vielleicht für so ein Wochenende, wo man gemeinsam miteinander was macht, ein bisschen abseits ist, einfach raus aus dem Alltag und dann themenbildende Maßnahmen gestalten kann?
Ja, also ich werde das gerne weitergeben. Ich kann das leider nicht entscheiden. Ich würde das natürlich sofort unterstützen, aber es ist eine gute Idee, das stimmt. Wir haben schon auch viele Unterkünfte, wo auch ja mehr Personen da reinkommen würden und dass da eine Gruppe von Kindern unterkommen kann, das kann man sich gut vorstellen. Das ist richtig. Genau, aber momentan haben wir diese Möglichkeit so noch nicht.
Okay, gut. Dann freue ich mich, wenn das vielleicht Früchte trägt.
Ich sag Bescheid.
Danke. Dann die letzte Frage. Wer kann sich eigentlich alles bewerben bei euch? Also ist das deutschlandweit? Ist das, ich fange mal klein an. Ist das norddeutschlandweit? Ist das deutschlandweit? Ist das europaweit? Wer kann sich bei dieser Förderaktion bewerben?
Das ist bundesweit. Wir haben tatsächlich auch ein bisschen versucht zu schauen, dass wir es so verteilen, dass wir in ganz Deutschland irgendwo ein bisschen was verteilen. Hier um die Ecke in Schenefeld hatten wir einen Verein, aber auch in Urberach gab es einen Verein und in Fürstenwalde und so weiter und so fort. Also das sind nur ein paar von den 10 und ja, wir schauen schon, dass wir das verteilen. Aber natürlich, wenn wir sehen, der Bedarf ist in einem Bundesland größer, dann würden wir das vielleicht dahin geben. Nur es können sich aus allen Bundesländern Vereine bewerben. Das ist bundesweit.
Okay. Ja, dann vielen, vielen Dank, Maybrit, für die Mitnahme und Erklärung für eure Förderaktion. Vielen Dank übrigens für die Förderaktion an sich, weil ich glaube auch, dass es ganz, ganz wichtig ist, die Jugend zu fördern. Und schön, dass es da einen neuen Topf gibt jetzt seit 2 Jahren und ich hoffe auch noch lange und dass der noch ausgeweitet wird und dass da noch einige Sachen hinzukommen. Ja, vielen, vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank für das nette Gespräch. Und für die Einladung. Das war wirklich sehr nett. Vielen, vielen Dank.
Hast du eine sportliche Vita?
Ja, tatsächlich. Man mag es jetzt nicht glauben, wenn man mich jetzt in Gänze sehen könnte. Aber tatsächlich ist es so, dass ich mit 8 Jahren angefangen hatte, Kampfsport zu machen. Und zwar bin ich ja aufgewachsen in einem kleinen hessischen Dorf, Hünfelden-Kirberg, und da gab es nicht viele Sportmöglichkeiten. Und irgendwann mal in Wiesbaden hatte ich Karate gesehen und ja, das fand ich total toll, aber das gab es halt eben in Hünfelden-Kirberg nicht, bis irgendwann jemand Taekwondo angeboten hat. Und das habe ich gemacht und das habe ich sehr intensiv gemacht, bis ich so 15, 16 war, also komplett mit Kampfsport. Das fand ich war ein toller Sport. Ja, genau, und habe das dann auch versucht, so später wieder aufzugreifen, habe aber dann festgestellt, da waren ein paar Jahre dazwischen, aber es ist trotzdem ein toller Sport und ich finde es, also Kampfsport an sich trainiert nicht nur den Körper, sondern eben auch den Geist, weil das Große, was es gilt zu beachten, ist, dass man eigentlich versucht, die Auseinandersetzung zu vermeiden. Man trainiert das eigene Ich und auch das Selbstwertgefühl und das hat mir damals sehr gut getan, als ich Kind war.
Ja, schöner Appell und Fürsprache auf jeden Fall für Kampfsport. Und wie ging es weiter bei dir? Hast du dich vielleicht auch noch als Ehrenamtliche oder als Übungsleiterin einbringen können oder hast du überlegt oder wie war das?
Leider nicht. Das muss ich tatsächlich zugeben. Das war dann so bei meinem Werdegang nicht so. Ich bin sehr viel umgezogen in meinem Leben, 16 Mal bisher. Und ja, habe zu dem Zeitpunkt schon auch, als ich aktiv Taekwondo gemacht habe, habe ich das Kindertraining gemacht. Aber das ist ja, also so, wenn man die höheren Gürtelstufen dann erreicht, dann ja, wird man ja häufig dann eingesetzt, um eben Kindertraining zu machen. Und
Als
das habe ich dann,
Assistentin oder auch direkt?
nee, richtig, das Training.
Ah,
Also
ja.
so, dass ich mal ein Anfängertraining gemacht habe bei den kleineren und da war ich dann so diese 14, 15. Ja, doch, das habe ich schon
Ja,
gemacht.
schön. Aber dann hast du doch etwas zurückgegeben und auch entsprechend die Zukunft mitgestaltet von dem Verein. Ist doch toll.
Ja, und jetzt ist mein jetziger sportlicher Werdegang, dass ich meine vier Kinder begleite. Das ist, ich habe vier Kinder, davon machen alle Sport, Tischtennis, Fußball, Schach. Irgendwas ist halt eben immer. Also jetzt habe ich sozusagen meine Aktivität ein bisschen zur Seite gestellt und dann geht es ja häufig darum, wo fahren wir am Wochenende hin? Hier in Elmshorn sind wir Gott sei Dank echt gut ausgestattet. Wir haben viele Sportmöglichkeiten, da können die Kinder selber hin, aber das ist jetzt so ein bisschen das, wo ich versuche, ein bisschen dabei zu sein und das zu unterstützen, wo ich kann. Also sei es mal bei einer großen Veranstaltung irgendwie Kaffee und Kuchen zu verkaufen. Auch das ist ja irgendwie ehrenamtlich wichtig. Und ja, daher weiß ich auch, wie wichtig Ehrenamt ist, um diese Aktivitäten aufrechtzuerhalten. Also das ist ein Gerüst, was schon auch auf Freiwilligkeit und Helfer halt eben beruht. Ja.
Wenn jetzt gerade, warum engagierst du dich ehrenamtlich? Kurz und prägnant.
Jetzt ist es umso wichtiger. Es ist umso wichtiger. Die Pandemie, selbst wenn wir jetzt alle Restriktionen loslassen, ist eigentlich wie so ein Tanker. Und ich glaube, dass wir den Tanker gesehen haben. Wir haben gesehen, dass er groß ist und er ist direkt an uns vorbeigefahren und jetzt kommen halt eben die Wellen. Also ich komme ja auch von der Waterkant, das heißt, im Endeffekt kennen wir das, wenn an der Elbe ein Tanker vorbeikommt, dann steht da ein großes Schild, Achtung, die Wellen kommen. Und ich denke, jetzt ist es umso wichtiger, Freiwilligkeit zu zeigen, denn da draußen warten viele Herausforderungen und es ist es wert, zu investieren in unsere Zukunft. Und das sind die Kinder und Jugendlichen. Davon bin ich fest überzeugt.
Okay, gut. Ich glaube, dann haben wir es. Dankeschön, Maybrit,
Ja.
und bis bald.
Ja.
Tschüss.
Bis bald. Tschüss.
Ja, dann sage ich danke fürs Zuhören. Mein Name ist Philipp Seidel und wenn Sie Anregungen und Ideen für unseren Podcast haben, dann schreiben Sie mir gerne an seidel@rsb-hannover.de. Das war On Air, das neue Podcast-Format des RSB. Hören Sie gern auch beim nächsten Mal wieder rein, denn dann gibt es wieder Infos und Aktuelles aus dem Haus des Sports für dich und deinen Verein.